ARD Sounds.
Sie hat unendlich viel geschrieben, führte einen legendären Kunstsalon in Paris, lebte 40 Jahre lang mit einer Frau zusammen, wurde von Picasso porträtiert und ins Weiße Haus zum Tee geladen. Und doch wird von Gertrude Stein immer wieder nur ein einziger Satz zitiert. Eine Rose ist eine Rose ist eine Rose. Ich bin Christian Kohsfeld und möchte erzählen, wie viel mehr bei Gertrude Stein zu entdecken ist.
27. Juli 1946. Todestag der Schriftstellerin und Kunstsammlerin Gertrude Stein.
Repeating then is in everyone. In everyone their being and their feeling and their way of realizing everything.
Wiederholungen gehören zum Leben. Jeden Tag wiederholen wir Handlungen, Bewegungen, Sätze und Worte.
Das sind Wiederholungen, die uns gar nicht auffallen. Wir stehen jeden Morgen auf, wir setzen einen Fuß nach dem anderen, wir gehen in die Küche, wir machen Kaffee, wir putzen uns die Zähne. Für Stein war das eine unglaublich wichtige existenzielle Dimension.
Und so sitzt im Jahr 1913 die amerikanische Schriftstellerin Gertrude Stein in ihrer Pariser Wohnung und spielt mit Worten, Sätzen und Wiederholungen.
Fingerhut von allem. Raffinesse vor allem. Raffinesse des Fingerhuts. Raffinierte Raffinesse.
Nach und nach füllt sie die Seite mit Zeilen. Es entsteht eins ihrer berühmtesten Gedichte, Sacred Emily.
Nächtliche Stadt. Nächtliche Stadt als Glas. Ton Mahagoni. Ton Mahagoni Herz.
Im Gedicht kommt auch erstmals der Satz vor, für den sie bis heute berühmt ist.
A rose is a rose is a rose is a rose.
Es ist auch eine erotische Anspielung. Man kann hier Rose oder auch Eros verstehen. To arouse bedeutet außerdem sexuell erregen. Diese Zeile wird ihr Markenzeichen. Sie lässt sie auf Briefpapier drucken, auf Geschirr, in ihre Bettwäsche sticken. Mit ihrer Rose schreibt sie Geschichte. Doch Gertrude Stein wird heute immer wieder darauf reduziert. Dabei hat sie so viel mehr zu bieten. In der amerikanischen Provinz in Allegheny bei Pittsburgh wird Gertrude Stein am 3. Februar 1874 geboren. Sie ist das jüngste von 5 Kindern der deutsch-jüdischen Immigrantenfamilie. Vater Daniel handelt mit Textilien. Die Familie ist wohlhabend, zieht nach Wien, dann nach Paris, schließlich nach Oakland in Kalifornien. Als sie 14 ist, stirbt die Mutter, 3 Jahre später auch der Vater. Bruder Michael verwaltet geschickt das Familienvermögen und so kann sie als eine der ersten Frauen überhaupt zum Studium nach Harvard gehen.
Dann ging ich aufs College und dort hatte ich eine Zeit enorm damit zu tun, herauszubekommen, was in mir mich zu der machte, die ich war.
Sie studiert Philosophie und Psychologie, dann Neurologie und Psychiatrie. Gleichzeitig liest sie moderne Literatur und beginnt selbst zu schreiben, erzählt Ulla Haselstein, Professorin für nordamerikanische Literatur an der Freien Universität Berlin. Seit vielen Jahren erforscht sie Steins Werk und hat 2019 ein Buch über sie veröffentlicht.
Wie kommt es, dass Menschen sich aneinander orientieren, einander nachahmen und dann einander so ähnlich werden? Und das war für Gertrude Stein ein großes Thema, weil sie nämlich fand, dass sie einerseits durchaus viel Ähnlichkeit mit ihren amerikanischen Mitbürgern hatte, aber andererseits auch sehr anders war.
In Harvard hat die junge Studentin eine unglückliche Beziehung zu einer Kommilitonin. Und sie erlebt, wie eine Dozentin öffentlich gedemütigt wird, als ihre Liebe zu einer Frau bekannt wird. Gertrude Stein fragt sich, ob sie in dem Land als lesbische Frau leben kann. Ihr Bruder Leo, der Maler werden will, ist nach Europa gezogen. Gertrude besucht ihn, sie reisen gemeinsam nach Italien und England. Mit 30 Jahren bricht sie ihr Studium ab und bezieht mit Leo eine gemeinsame Wohnung in Paris. Die Geschwister haben Geld, das geben sie vor allem für Bilder aus. Sie kaufen, was ihnen gefällt. An den Wänden ihrer Wohnung hängen bald Gemälde und Zeichnungen dicht an dicht. Von Manet, Gauguin, Toulouse-Lautrec, Cézanne, Renoir und Matisse und auch von dem jungen Spanier Pablo Picasso. Es gibt Fotos von ihr in diesem einzigartigen Privatmuseum, eine kräftige Frau in einfachen Kleidern mit einem wachen, durchdringenden Blick und ironischem Lächeln. Die Wohnung der Steins wird zu einem Treffpunkt für befreundete Künstler und neugierige Besucher.
Da konnte man ein bisschen Wein kriegen und da konnte man mal ein Mittagessen abstauben und da konnte man auch mal ein Bild loswerden.
Da waren Gauguins, da waren Manets, da war ein großer Akt von Valentin, da war ein Toulouse-Lautrec. In jener Zeit sah Picasso ihn sich einmal an und sagte äußerst kühn, trotzdem kann ich besser malen als er.
1907 tritt Alice B. Toklas in Gertruds Leben. Auch sie stammt aus einer jüdischen Familie, ist in San Francisco aufgewachsen. Alice zieht bei Leo und Gertrude ein, wird ihre Lebensgefährtin, Leserin, Sekretärin, Muse. Ihre Liebesbeziehung ist ein offenes Geheimnis. Stein schreibt ihr erstes literarisches Porträt über Alice, 400 weitere Folgen über Künstler, Schriftsteller und Freundinnen. Stein beobachtet Menschen genau, hört aufmerksam zu. Ihre Texte gestaltet sie nicht realistisch, sondern mit Sprachbildern und Wortspielen. Sie ist eng mit Pablo Picasso befreundet, der sie in 90 Sitzungen malt. Sie porträtiert ihn wiederum in 3 Texten.
If I told him, would he like it? Would he like it if I told him? Now, not now, and now. Now, exactly as
wenn ich anfing davon, gefiele es ihm. Gefiele es ihm, wenn ich anfing davon. Gleich, nicht gleich, jetzt gleich. Gleich präzise wie als Objektiv. Im Vollgefühl dafür. Präzise sich ähnlich. Präzisiere Ähnlichkeit präzise. Klappen klappt und öffnet auch's Subjekt. Denn so ist es. Deswegen.
Exactly in resemblance, exactly a resemblance, exactly and resemblance. For this is so because.
1909 veröffentlicht Stein 3 Erzählungen über Frauen in der amerikanischen Unterschicht. Über die Haushälterin Anna, die Ehefrau Lena und die schwarze Melanxa. Ihre Beziehung zu Frauen und Männern und die Suche nach ihrer Identität.
Jeff, ich bin heute Abend wirklich todmüde. Sei nicht lästig. Ja, ich liebe dich. Jeff, wie oft willst du es denn noch hören? Jeff, aber ja, ich liebe dich. Nun sage ich es aber heute Abend nicht mehr. Jeff.
Stein bricht mit gesellschaftlichen und literarischen Konventionen. Sie nutzt Umgangssprache, Wiederholungen, wie in einem ungefilterten Bewusstseinsstrom. Außer Punkten benutzt sie kaum noch Satzzeichen. Melanxa gilt als wichtiger Schritt in die literarische Moderne, 20 Jahre vor James Joyce, Marcel Proust und Virginia Woolf. 1913 entzweit sie sich mit ihrem Bruder Leo. Er zieht aus der Pariser Dreier-WG aus, geht nach Italien, die Bildersammlung wird aufgeteilt. Gertrude Stein lebt fortan mit Alice fast wie in einer traditionellen Ehe. Für die Frauenbewegung, den Kampf für Frauenwahlrecht oder Bildungschancen interessiert sie sich nicht. Ihr Werk wirkt radikal, modern und befreiend. In ihren politischen Ansichten ist sie jedoch konservativ. Wenn Gertrude und Alice Geld brauchen, verkaufen sie ein Bild. Etwa um ihr erstes Auto zu kaufen, einen Ford, genannt Tantchen. Mit ihrem Gefährt melden sie sich 1917 bei einer Hilfsorganisation, um in Südfrankreich und im Elsass Hilfsgüter für Verwundete zu transportieren.
Es war schrecklich aufregend. Wir hatten ein paar Abenteuer. Wir blieben im Schnee stecken. Und ich war sicher, dass wir auf dem falschen Weg waren und wollte umkehren. Wrong is right, sagte Gertrude Stein. Wir fahren weiter.
Nach dem Ersten Weltkrieg wird ihre Pariser Wohnung wieder zum Treffpunkt für Künstler, Schriftsteller, Musiker. Gertrude Stein und ihr Salon werden weltberühmt. Die Avantgarde geht ein und aus bis tief in die Nacht. Künstler wie Jean Cocteau und der Komponist Erik Satie, Schriftsteller wie F. Scott Fitzgerald und Juna Barnes oder der Fotograf Man Ray. 1922 kommt auch ein junger Journalist, mit dem Stein sich anfreundet, Ernest Hemingway. Stein bestärkt und beeinflusst Hemingway, Schriftsteller zu werden.
Eines Tages sagte sie zu ihm, wenn Sie weiter für die Zeitung arbeiten, werden Sie nie Dinge sehen, werden Sie nur Worte sehen. Und das wird nicht genügen.
Er liest ihren experimentellen Roman Making of Americans Korrektur, an dem sie 20 Jahre lang gearbeitet hat. Ein 900 Seiten langer Monolog in schmucklosen Sätzen, ohne Dialoge, dramatische Szenen oder Figurenpsychologie. Darin erzählt sie die fiktiven Familiengeschichten der Denings in New York und der Hurstlands in Kalifornien.
David Hurstland war als junger Mann weit ins neue Land hineingezogen, um sich sein Geld zu verdienen. Er hatte dort beim Geldverdienen großen Erfolg gehabt. Mr. Hurstland hatte seine Frau mit nach Gossels gebracht. Er hatte sie in Bridgepoint geheiratet, als sein Erfolg gerade begann. Seine Kinder waren ihm alle in Gossels geboren worden. Sie gehörten ganz zum Westen.
Making of Americans gilt als einzigartiges Experiment der Literaturgeschichte. Nicht nur Hemingway, auch andere Autoren werden von Steins neuem, sachlichen Stil beeinflusst. Doch der Roman ist eine Herausforderung, weiß Ulla Haselstein.
Das wiederum gilt als so schwierig und so unlesbar und so radikal, dass es auch bis heute große Schwierigkeiten macht, auch den Fachleuten damit überhaupt umzugehen.
Ganz anders macht sie es ein paar Jahre später. Gertrude und Alice sind nicht nur in Paris, sondern auch in England und in den USA bekannte Celebrities. Die Leute interessieren sich für ihr Leben und Stein gibt ihnen, was sie wollen. Sie veröffentlicht 1933 die gut lesbare Autobiografie von Alice B. Toklas, die eigentlich ihre eigene ist. Berühmte Künstler, Salon, Tratsch und Pariser Flair, die Autobiografie wird ein internationaler Bestseller. Bis heute ihr bekanntestes Werk. Die Amerikanerinnen in Paris werden zu Vortragsreisen eingeladen nach England und in die USA. Die First Lady, Eleanor Roosevelt, empfängt sie zum Tee im Weißen Haus. Ein Journalist fragt, warum schreiben Sie nicht, wie Sie sprechen? Stein antwortet,
warum lesen Sie nicht, wie ich schreibe?
Mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs geraten auch die beiden Jüdinnen in Paris in höchste Gefahr. Ein Teil ihres Vermögens ist aufgebraucht, Bilder sind verkauft. In Frankreich kommt das Vichy-Regime an die Macht, eine autoritäre Regierung, die mit den Nazis zusammenarbeitet. Doch Stein und Toklas verlassen Europa nicht, sondern ziehen in ihr Ferienhaus auf dem Land, 100 Kilometer östlich von Lyon. Ein alter Freund hat gute Kontakte in die Regierung des Marschall Pétain. Er schützt sie vor der Gestapo, besorgt Lebensmittelkarten und Heizmaterial. Dass Stein Reden von Pétain übersetzt, wird ihr später vorgeworfen. Ulla Haselstein meint,
sie wollte überleben und sie wollte sich des Schutzes der Vichy-Regierung und auch dieses Freundes Bernard Failly versichern. Deswegen hat sie das gemacht. Man kann wirklich nicht sagen, dass sie links gewesen wäre. Ja, also sie war immer eher konservativ in politischen Dingen, das muss man sagen. Aber sie hat nichts Schlimmeres getan, als diese Reden zu übersetzen.
1944 kehren sie nach Paris zurück. Doch die 72-Jährige ist an Magenkrebs erkrankt. Gertrude Stein stirbt am 27. Juli 1946 und wird auf dem Friedhof Père Lachaise begraben. Alice B. Toklas 20 Jahre später an ihrer Seite. Gertrude Stein gilt neben Proust, Joyce und Woolf als Wegbereiterin der Moderne. Berühmt wird sie vor allem als Kunstsammlerin und Mäzenin. Ihr Porträt von Picasso hängt heute im Metropolitan Museum in New York. Andy Warhol verewigte sie in einer Siebdruckserie, Woody Allen in einem Film. Sie hat Fans wie die Schauspielerinnen Kathy Bates oder Pamela Anderson. Zu einer Ikone des Feminismus oder für queere Communities ist Gertrude Stein zwar nicht geworden, ihr Werk wird dennoch immer wieder neu entdeckt.
Das hat damit zu tun, dass sie als Frau ein freies und selbstbestimmtes Leben geführt hat. Stein ist eine Autorin, die wahrscheinlich von jeder Generation wieder entdeckt wird, weil einem nicht schon so viele Klischees im Weg stehen. Man kann einfach selber auf Entdeckungsreise gehen.
WDR Zeitzeichen. Jeden Tag ein Stück Geschichte. Autor Christian Kosfeld. Redaktion Jakob Schiffer und Sefa Ingi-Suwak. Nächste Folge über die erste Schönheitsoperation.
Und hier ist noch ein Podcast-Tipp für alle, die gerne lesen. Buchgefühl ist der Literaturpodcast, der ins Buch zieht. Es geht in jeder Folge immer um ein Buch. Neu, klassisch, Roman, Erzählung, Sachbuch oder Gedicht. Auf jeden Fall eine Empfehlung der drei Hosts, die mit Autorinnen und Autoren reden. Und dazu ein sorgfältig inszeniertes Stück Lesung. Zum Beispiel mit der Buchpreisgewinnerin Martina Hefter über Care-Arbeit und Poesie, mit der niederländischen Schriftstellerin Anje Danje So Weird über Emily Brontes Kultbuch Sturmhöhe oder mit Starautor T.C. Boyle über neue Stories und Amerikas fordernde Gegenwart. Bücher, um die Welt zu vergessen, zum Lachen, zum Weinen, um sich aufzuregen oder um aktiv zu werden. Buchgefühl, Lesung und Gespräch. Jeden Freitag neu in ARD Sounds. Der Literaturpodcast ist in den Shownotes dieser Folge verlinkt. Viel Spaß beim Reinhören.